Vollmacht. Im alltäglichen Leben haben wir manchmal damit zu tun. Ich gebe meinem Freund die Vollmacht, über mein Konto zu verfügen. Seine Unterschrift gilt wie meine, wenn ich das so einrichte. Ich gebe ihm meine Scheckkarte, verrate ihm meine Geheimzahl und nun hat er die Blankovollmacht über mein Konto. In einer Firma ist es wichtig, die Frage zu klären, wer hat die Bankvollmacht? Vielleicht sind zwei Unterschriften nötig zur Sicherheit. Wer die Vollmacht bekommt, besitzt das Vertrauen anderer. Wir kennen alle so dieses etwas komische Gefühl, wenn wir Abbuchungsaufträge erteilen. Also das Elektrizitätswerk kann einfach von meinem Konto was abbuchen. Ich gehe davon aus, dass sie das korrekt machen, aber ich kenne die ja gar nicht. Der Botschafter eines Staates in einem fremden Land vertritt diesen Staat und hat bestimmte Vollmachten. Bevollmächtigte der UNO können militärische Anlagen kontrollieren. Sie können, oder wenn die EU Leute nach Griechenland schickt, können die reinreden, dort entscheidend mitreden, ob dieses Land die nächsten Milliarden bekommt. Ohne solche Vollmachten wäre das alles, wovon ich jetzt gesprochen habe, eine unerlaubte Einmischung in innere Angelegenheiten, die sich jeder souverän verbittet, die möglicherweise sogar ein Kriegsgrund sein können. Wenn wir in unserem Zusammenhang das Wort Vollmacht gebrauchen, woran denken wir da? Vielleicht das Einfachste zunächst, es ist jemand, zu dem ich Vertrauen habe, wenn es um geistliche Dinge geht. Er hat Erfahrung, er ist offen für Gottes Geist, hört auf Gottes Willen oder nochmal ein bisschen anders ausgedrückt, weil dieser Mensch ein geistlicher Mensch ist, also sich selber von Gottes Geist leiten lässt, gestehe ich ihm eine gewisse Autorität zu, die ich annehmen kann. Dabei ist zu beachten, echte Autorität ist ja nicht so etwas Autoritäres, die bloß befiehlt. Das ist eigentlich eine Karikatur von echter Autorität. Sondern Autorität hat etwas mit Wachsenlassen zu tun. Also die Fähigkeit, sozusagen das Gute aus anderen Menschen, das Fruchtbare, herauszulocken und sich entfalten zu lassen. Dietrich Bonhoeffer sagt in seinem kleinen Büchlein Gemeinsames Leben, der Beichtiger wird zum Beichtiger, wenn er als solcher in Anspruch genommen wird. Durch das Vertrauen, das ihm geschenkt wird, kann er von seiner Vollmacht Gebrauch machen. Wenn viele ihm dieses Vertrauen schenken, wächst seine Autorität und wenn sie sich bewährt, in dem Sinne an ihren Früchten, sollt ihr sie erkennen, kann das sein, dass man sagt, dieser Mensch ist ein Mann oder eine Frau mit Vollmacht. Trotzdem, wenn ich jetzt gebeten werde, Beichte zu hören und die Sündenvergebung zu sprechen, das gehört ja dazu. Oder wenn ich mich zu diesem Dienst zur Verfügung stelle, steht für mich die ernste Frage, ist das Vollmacht, handle ich aus Vollmacht, oder ist das, was ich mache, vielleicht ein Übergriff oder eine Anmaßung? Wir hören dazu mal einen Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 12.
Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, auf Erden sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen.
Die Frage, um die es hier geht: Wer darf Sündenvergebung zusprechen? Die Pharisäer sagen, das darf niemand außer Gott. Und damit haben sie recht. Man kann manches gegen die Pharisäer sagen, aber damit haben sie recht. Wenn das ein kleiner Rabbi tut, dann ist es eine Gotteslästerung. Der Fehler der Pharisäer ist, sie verkennen Jesus und sehen in ihm eben nur einen anmaßenden Rabbi. Jesus fragt in diesem Zusammenhang: Was ist leichter, Sünden vergeben oder den Gelähmten heilen? Wir haben es vielleicht schon manchmal mit dieser Frage beschäftigt und man kann da auch sehr geteilter Meinung sein. Die Heilung ist auf jeden Fall, wenn sie denn geschieht, sichtbar und nachprüfbar. Alle sehen, dass der nimmt seine Baro und geht nach Hause. Das Wort der Sündenvergebung ist in dieser Weise jedenfalls nicht nachprüfbar. Es kann auch ein schwerer Übergriff sein. Was ist leichter, Sünden zu vergeben oder den Gelähmten zu heilen? Wir spüren an diesem Text, an dieser Situation, in dieser Konfrontation zwischen den Pharisäern und Jesus, wie wichtig die Frage nach der Vollmacht ist. Wir versuchen dem jetzt noch etwas nachzugehen. Wir haben heute Morgen gehört, wie Jesus am Ostertag einem begrenzten Kreis, nämlich den Aposteln, seine Vollmacht übergibt. Ein Blankoscheck, unterschrieben, von dem meinen könnt ihr nehmen. Eine Vollmacht des Himmels. Was die Jünger tun, das gilt vor Gott. In Klammern, wenn unter euch Menschen Vergebung, Versöhnung gelingt und nicht nur vorgetäuscht, geheuchelt wird, dann gilt auch das vor Gott. Aber hier bei der Beichte geht es jetzt nicht bloß um Versöhnung zwischen zwei Seiten, sondern es geht ja immer um die Sünde eines Dritten. Der Beichtiger ist nicht der Geschädigte oder das Opfer der Versündigung, sondern er vermittelt Gottes Vergebung. Das ist noch ein bisschen anders, als wenn es jetzt bloß um die Versöhnung zwischen zwei menschlichen Seiten gehen würde. Die Kirche liest Johannes 20, also diesen Text von heute Morgen, als Beauftragung zu diesem Dienst. Sie gibt diesen Auftrag, diese Vollmacht, seit den Aposteln von Generation zu Generation weiter. In unserer Kirche geschieht das bei der Ordination zum Amt der Kirche, zum Pfarrer, zum Bischof. Viele Konfessionen nennen das die apostolische Sukzession, also eine Kette von Beauftragungen, die ihren Ausdruck finden durch die Handauflegung. Und es gibt ja keinen Pfarrer unter uns, dem nicht die Hände aufgelegt worden sind, jemanden, der selber auch schon ordiniert war. Also de facto gibt es dieses Geschehen in unserer Kirche auch wenn es anders genannt wird. Wichtig ist dabei, die Vollmacht wird übertragen, sie wird zugesprochen. Ich kann sie mir nicht nehmen. Andere entscheiden darüber, ob ich diese Vollmacht bekomme oder nicht. Jeder Pfarrer ist, also das ist erstmal klar, ich habe mir das nicht gesucht, sondern andere haben darüber entschieden und die Vollmacht wird mir von außen zugesprochen. Damit gilt, zunächst einmal ist jeder Pfarrer von Amts wegen auch Beichtiger. Praktisch sah das so aus in der Frühzeit der Kirche, dass zunächst einmal die Buße eine öffentliche Angelegenheit war. Aus der alten Kirche gibt es sehr ergreifende Berichte darüber, wie eben Menschen, die Grund hatten, Buße zu tun, vor der Gemeinde gebeichtet haben. Die Gemeinde hat getrauert mit ihnen zusammen. Und wenn sie dann eine gewisse Bußzeit, in der sie die Sakramente nicht empfangen durften, hinter sich gebracht hatten und wieder in die volle Gemeinschaft aufgenommen wurden, war das ein großes Freudenereignis, oftmals zu Ostern. Das kann man sich in unseren heutigen Gemeinden beim besten Willen nicht vorstellen, dass so etwas Öffentliches passiert. Das wäre schrecklich. Und deswegen, vor allen Dingen, als die Kirche dann größer wurde, nach Jahrhunderten hat sie sich ja dann ausgebreitet im Römischen Reich, da wurde dann die Buße eben sozusagen privatisiert. Das ist aber kein guter Ausdruck. Also es entstand die Einzelbeichte, Privatbeichte sagt man, aber das ist kein gutes Wort. Die Einzelbeichte, das heißt, diese öffentliche Buße wurde an den Priester verwiesen, der einerseits Christus repräsentiert und auch die Gemeinde ein Stück repräsentiert. Das ist vielleicht ganz wichtig, das mal zu wissen, dass vom Ansatz her, vom Ursprung her, diese Buße eben eine solche öffentliche Sache war, die nur aus, ja, weil es nicht mehr ging, in diese Nische des Beichtstuhls gewissermaßen gekommen ist. Damit ist natürlich auch eine Gefahr verbunden. Dietrich Bonhoeffer benennt diese Gefahr und sagt, nämlich die Gefahr der Gewaltherrschaft. Manche katholische Christen berichten das aus früheren Zeiten, wo der auf dem Dorf, der Pfarrer, über den Beichtstuhl das Dorf regiert hat. Ist natürlich eben wirklich eine Gefahr. Und die Ordination allein bannt diese Gefahr auch nicht. Es ist umso notwendiger, jetzt mal für die ordinierten Glieder der Gemeinde zu beherzigen, was Bonhoeffer sagt, hüte sich jeder, die Beichte zu hören, der sie selbst nicht übt. Nur der Gedemütigte, so sagt er, kann ohne Schaden für sich selbst, in Klammer, und für die anderen Beichte hören. Also das muss sich wirklich jeder Pastor, der diesen Dienst tut, zu Herzen nehmen. Wenn wir einmal bei solchen geschichtlichen Dingen sind, noch ein kleiner Ausflug. In unserer evangelischen Tradition ist Abendmahl und Beichte eng verbunden worden in früheren Zeiten. In der orthodoxen Kirche ist die Beichte eine Voraussetzung für den Empfang der Kommunion. Der biblische Hintergrund davon ist Jesu Anweisung, versöhne dich mit deinem Bruder und mit Gott und dann komm und opfere und feiere Gottesdienst. Mit dem Verfall der Einzelbeichte in unserer Kirche tritt das Abendmahl weithin an deren Stelle. Vor 50 Jahren oder noch ein bisschen mehr, vor 70, 80 Jahren, wurde das Abendmahl ja viel seltener in unserer Kirche gefeiert. Ich kann mich also noch entsinnen, wie die Leute gestaunt haben, als ich in meiner ersten Gemeinde auf einmal häufiger Abendmahl gefeiert habe. Und da gab es eine Frau, die regelmäßig, wenn Abendmahl gefeiert wurde, auch zur Kommunion ging. Und da sagten manche Leute, die muss aber viele Sünden auf sich geladen haben, wenn die jedes Mal zum Abendmahl rennt. Ja? So als wäre das Abendmahl wie ein Medikament zur Vergebung der Sünden. Ist nicht ganz abwegig, der Gedanke, aber wir merken schon, es ist ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten, hier ist eine Engführung im Verständnis des Abendmahls eingetreten, dass das eben bloß für die Vergebung der Sünden da ist. Heute sind wir da schon ein bisschen wieder anders. Es wird Abendmahl stärker als ein Mahl der Gemeinschaft gefeiert, Gemeinschaft mit Christus und Gemeinschaft untereinander, häufiger, fröhlicher. Und der Vergebungsaspekt ist dadurch ein bisschen zurückgedrängt. Das muss man auch sehen, dass das auch wieder in die andere Richtung sich entwickelt hat. in Erweckungsbewegungen, in geistlichen Gemeinschaften ist die Beichte wieder aufgelebt. Das wissen wir ja alles. Vor allem als Generalbeichte bei einer Lebensübergabe. Da hat sie natürlich ein besonders großes Gewicht. Auch Seelsorgebewegungen der verschiedensten Couleur interessieren sich für die Beichte. Wenn wir jetzt mal an die praktischen Fragen rangehen, dann gibt es ein Problem. Trifft vielleicht auf die Oasenbewegung nicht zu, aber in unserer Kirche ist die Einzelbeichte nicht wirklich bekannt. Nicht überall wirklich bekannt. Also theoretisch kann es passieren, dass ein Pfarrer nicht so richtig weiß, was er tun soll, wenn er um den Dienst der Beichte gebeten wird. Kann theoretisch passieren, vielleicht auch praktisch. Und in einer solchen Situation fragt man natürlich nach Auswegen. Es gibt verschiedene Auswege. Der eine ist, dass diese Vollmacht nicht nur auf die Ordinierten beschränkt ist, die Laienbeichte. Faktisch ist das im evangelischen Bereich an vielen Stellen der Fall. Und es gibt auch in der Geschichte Beispiele dafür, zum Beispiel die Wüstenväter, die ersten Mönche im dritten Jahrhundert, zweiten, dritten Jahrhundert Ägypten. Das waren bei weitem nicht alles Priester, sondern sind eben Menschen gewesen, die in der Zeit, also als das Christentum Staatsreligion wurde und sich verbreitet hat und es dann eben auch viele Mitläufer gab, da sind Menschen, die es ernst gemeint haben, in die Wüste gegangen. Die Frage des Martyriums stand ja nicht mehr. Am Anfang war es so, wer Christ wurde, musste damit rechnen, wenn es schlimm kommt, eben auch Märtyrer zu werden. Das war nicht mehr so gefährlich. Und anstelle kam das Leben dieser Asketen, dieser Wüstenväter, dieser Mönche, die in der Einsamkeit gelebt haben. Und siehe da, die Menschen aus den Städten strömten zu diesen Wüstenvätern, weil sie beichten wollten, nicht nur beichten. Also das sind auch Beispiele von Beichtvätern, die nicht alle Priester gewesen sind. Die Starzen in der orthodoxen Kirche sind auch solche Beispiele. Übrigens, es gibt also Menschen, die eine besondere Gabe haben, eine Vollmacht von Gott bekommen haben und Beichte hören. Die von Bonhoeffer aufgezeigte Gefahr der Gewaltherrschaft droht auch hier. Kann sehr wohl ein großer charismatischer Beichtvater eine gewisse Gewaltherrschaft ausüben. Also das ist der eine Ausweg. Der andere Ausweg sind natürlich die anderen Formen der Beichte. Wir haben vorhin schon mal davon gesprochen. Herzensbeichte im Kämmerlein, die Andachtsbeichte im Gottesdienst oder bei besonderen Andachten. Und auch diese besondere Form, die ja im Jakobusbrief angesprochen wird, dass einer dem anderen seine Sünden bekennt und füreinander betet. Und ich würde schon darauf vertrauen, wenn jetzt jemand, der also nicht ordiniert ist oder so, und ein anderer hat ihm seine Sünden bekannt, wenn er betet jetzt für den, dass Gott dieses Gebet erhört. Das einzige Problem ist eben bei der Andachtsbeichte und bei dieser jetzt zuletzt genannten Form, wenn die Sündenvergebung nicht ausdrücklich zugesprochen wird, kann es sein, dass einfach dem anderen das schwerfällt, das wirklich anzunehmen. Übrigens ist mir hier an dieser Stelle noch eingefallen, es gehört nicht ganz in diese Rubrik, ein schönes Angebot sind natürlich Beichtgottesdienste, so in der Form etwa eines Segnungsgottesdienstes. Das wissen Sie alle, was das ist, ein Segnungsgottesdienst. Ich habe das in Kroschenko erlebt, bei den Oasen. Das war einer der Höhepunkte der ganzen Oase, dass eben so ein Gottesdienst gefeiert wurde, der im Grunde genommen genauso gestaltet war wie ein Segnungsgottesdienst. Und an einer bestimmten Stelle ging dann eben die anwesenden Priester in die Beichtstühle. Und in der Zeit, während die anderen gesungen haben, und so haben die dann die Beichte der Anwesenden gehört. Das dauerte 3 Stunden, aber insgesamt war ein großer Höhepunkt der Oase damals. Für Sie ist vielleicht, ich weiß es nicht, darüber haben wir jetzt nicht so gesprochen, Einmal die Frage, welche ordinierten Pastoren stehen zur Verfügung? Und zweitens müssen wir Möglichkeiten suchen, geeignete Menschen zu beauftragen, zu segnen, ihnen für diesen begrenzten Dienst bei den Oasen. Und in welcher Form soll das geschehen? Wer nimmt das vor, diese Beauftragung? Wie sieht die rechtliche Seite aus? Wir haben ja vorhin schon mal andeutungsweise davon gesprochen, dass wir Pfarrer ein rechtlich anerkanntes Recht auf Zeugnisverweigerung vor Gericht haben, dass wir sogar eben verpflichtet sind, da nichts auszusagen, wenn es sich um einen Menschen handelt, der bei uns gebeichtet hat. Wenn es eine kirchliche Form gibt, auch andere Menschen damit zu beauftragen, würde meines Erachtens auch die Frage anstehen, ob man diesen Rechtsschutz, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, diesen Rechtsschutz zu erweitern. Aber da muss das Ganze natürlich einen offiziellen, irgendwie offiziellen Charakter haben, kann nicht bloß so in der kleinen Gemeinschaft passieren. Das hat insofern seinen theologischen Sinn, als die Priester ja eben gerade nicht privat aufgrund ihrer eigenen Bildung oder Kompetenz handeln, sondern sie handeln als ein Glied des Leibes Christi, der Kirche. Also was heute früher auch gesagt wurde, diese Verbindung von Christus zu den Jüngern bis in unsere Gegenwart. Das ist ja eins, das ist ein Leib und da hat es schon noch was für sich. Da spricht vieles dafür, dass ein solcher Auftrag einen gewissen offiziellen Charakter haben sollte, wenn es geht. Ich kann das jetzt nur als Frage stellen. Ich habe also keinerlei Befugnis, hier irgendwas anzuordnen oder so, aber ich wollte diese Frage einfach mal stellen. Zum Schluss vielleicht noch ein paar Bemerkungen, welche Personen kommen in Frage für, gibt es Kriterien, nach denen man diese Personen auswählen sollte, könnte. Das erste ist wieder die eigene Beichtpraxis. Das ist unabdingbar. Sie müssen eine gewisse Erfahrung mit der Beichte haben. Dann zweitens, ich sage es jetzt mal wieder mit einem Satz von Dietrich Bonhoeffer, nicht Lebenserfahrung ist das Entscheidende, sondern Kreuzeserfahrung macht den Beichthörer. Also eine Erfahrung, eine anfanghafte Erfahrung, was das bedeutet, dass ich durch das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi ein neues Leben geschenkt bekommen habe. Ganz verstehen werde ich sowieso nicht. Es ist nicht ein Mangel an psychologischen Kenntnissen, sagt Bonhoeffer, sondern ein Mangel an Liebe zu dem gekreuzigten Christus, wenn wir so armselig und untauglich sind für die brüderliche Beichte. Also nicht Lebenserfahrung, sondern Kreuzeserfahrung. Drittens, auch das habe ich bei Bonhoeffer gelesen, die Motivation, gebraucht zu werden, genügt nicht. Es ist ja schön, wenn ich merke, ich kann dem anderen einen guten Dienst tun. Er kommt jetzt zu mir und ja, ist schön. Und trotzdem genügt es nicht, dieses Motiv gebraucht zu werden. Und dann noch ein vierter Punkt. Da bitte ich unsere jüngeren Menschen hier einmal ein bisschen um Verzeihung, wenn ich vielleicht etwas Kritisches zur Jugend sage. Das heißt, es ist überhaupt nicht kritisch. Denn ich bin der Meinung, es gibt in der Jugend so eine spezifische Neugier, die was mit der Pubertät zu tun hat. Eine Neugier, Leute kennenzulernen. Also sagen doch viele junge Menschen, da konnte ich Leute kennenlernen, das war schön. Verschiedene Leute kennenlernen. Und auch mal auszuprobieren, welchen Einfluss kann ich auf andere ausüben. Ja, wer ist hier der Größte? Das muss man probieren. Und das ist was ganz Normales und kann natürlich unter Umständen dazu führen, dass man sich nach einer solchen, in Anführungsstrichen, seelsorglichen Aufgabe etwas drängt. Aus dieser nicht unbedingt bewussten Motivation heraus. Das ist auch eine Spielart der Gefahr, die uns allen gilt, dass wir irgendwie andere beeinflussen und beherrschen wollen. Und weil diese Neugier, so habe ich es jetzt genannt, ich will damit wirklich niemanden schlecht machen, weil diese Neugier in dieser Lebensphase zur Normalität des Lebens gehört. Das ist völlig normal, wenn es einem so geht. Deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig und sagen, mal noch ein bisschen warten. Es gibt ja auch bei Paulus so Stellen, wenn es darum geht, im Timotheusbrief, wenn es darum geht, wer kann Gemeindeleiter werden oder Presbyter oder so, dass er sagt, nicht zu früh die Hände auflegen. Wenn jemand gerade erst getauft ist, das ist zu früh, sondern da müssen wir ein bisschen warten. Soweit zu dem Thema Vollmacht.